Wie lange, Herr, habe ich gerufen und du hörst nicht? Ich schreie zu dir Gewalttat und du rettest nicht. Wen ging es vielleicht schon so? Da betet man tagelang, wochenlang, jahrelang und der Herr hört nicht. Man fragt sich, wie lange muss ich das da noch ertragen? Die Krankheit, die Not, wie lange muss ich es noch zugucken, dass meine Frau krank ist, mein Kind? Wie lange muss ich noch alleine bleiben? Wie lange bin ich denn noch arbeitslos? Und Gott tut nichts. Gott scheint zu schweigen. Wenn wir in unser Land hineingucken, wie lange noch geht es so weiter? In den letzten Wochen, Monaten hört man immer wieder von Amokfahrten, Messerstechereien, selbst Teenager stechen sich nieder und man fragt sich, wie lange noch, was soll das Ganze? Auch ich frage mich das, wo soll das noch hinführen? Gerade erst hatte ich ein Gespräch mit jemandem, der nur knapp eigentlich so einer Amokfahrt entkommen ist. Das Ding kommt irgendwie näher und man fragt sich, was kommt da noch auf uns zu? Die Verse, die ich gerade gelesen habe, dieser Vers, der kommt aus dem Propheten Habakuk, der genau dieses Thema behandelt. Wie lange noch her? Warum das Ganze? Wo führt das denn noch hin? Jetzt mache ich etwas, was man im Zeitalter von Film und Serien eigentlich nicht tun darf, nämlich das Ende verraten und den Film spoilern. Der Habakuk ergibt uns keine Antworten darauf. Er sagt uns nicht, wie lange noch und was denn noch genau kommen wird. Doch ein Stück weit tut er es, aber er hilft uns, mit dem Thema irgendwie klarzukommen und Gottes Perspektive auf diese Sache einzunehmen. Wenn man sich mit dem Habakuk beschäftigt, dem Ganzen eine Überschrift geben sollte, dann könnte man sagen, der Habakuk, er behandelt das Thema von Zweifel zum Glauben. Das könntet ihr auch in eure Bibel so reinschreiben, wenn ihr da reinmalt und dem diese Überschrift geben, vom Zweifel zum Glauben. Und Habakuk, sein Name, der bedeutet so viel wie Umarmer oder Umklammerer. Und das trifft es auch ganz gut, dieses Thema. Der Habakuk, er klammert sich um Gott, er umarmt Gott und lässt ihn nicht los. Er merkt, er kommt mit diesem Gott nicht ganz klar, er versteht ihn nicht, warum er so handelt, warum er so viel Leid zulässt und trotzdem hält er an Gott fest. Man könnte sagen, Habakuk lebt einen gesunden Aberglaube, aber trotzdem hält er an Gott fest und lässt ihn nicht los. Und so tritt er in einen Dialog mit Gott und bespricht diese Sachen mit ihm. Warum lässt du das zu? Er versucht die Situation zu verstehen. Und das unterscheidet ihn von allen anderen Propheten eigentlich, die um Habakuk herum sind, von Nahum, von Jesaja, von Jeremia und so weiter, von Daniel. Die anderen Propheten, die haben alle eine Botschaft von Gott bekommen, die sie dem Volk weitergeben müssen. Da spricht Gott und sie predigen dem Volk. Bei Habakuk ist es genau umgekehrt. Er hat eine Botschaft an Gott und spricht jetzt mit ihm darüber und versucht jetzt, ja, das Anliegen vor Gott zu bringen. Da steigen wir gemeinsam in den Text ein, Habakuk Kapitel 1, und lesen zunächst einmal die Verse 1 bis 4 und schauen uns die Fragen Habakuks an. Habakuk 1, die Verse 1 bis 4. Der Ausspruch, den der Prophet Habakuk geschaut hat. Wie lange, Herr, rufe ich schon um Hilfe und du hörst nicht? Wie lange schreie ich zu dir Gewalttat und du rettest nicht? Warum lässt du mich Unrecht sehen und schaust dem Verderben zu, sodass Verwüstung und Gewalttat vor mir sind, Streit entsteht und Zank sich erhebt? Darum erstirbt die Weisung und der gerechte Rechtsspruch kommt nie mehr heraus, denn der Gottlose kreist den Gerechten ein, darum kommt ein verdrehter Rechtsspruch heraus. Wer von euch musste denn schon so richtig um Hilfe schreien? So richtig laut rufen und man hat ein Problem, man braucht Rettung. Ist noch gar nicht so lang her, da musste ich selber um Hilfe schreien. Es war so, dass ich mich zu Hause ausgesperrt hatte, hab kurz was zum Mülleimer bringen wollen oder so und hinter mir hat der Wind die Türe zugeschlagen. Meine Frau war auf Arbeit, ich war alleine zu Hause und ohne Schlüssel draußen. Ich habe noch irgendwie versucht, selber aufs Dach zu kriechen, denn Gott sei Dank hatte ich das Dachfenster offen gelassen und hätte da reinkommen können, aber es hat nicht so geklappt und dann musste ich mein Handy zücken, das hatte ich zum Glück dabei, und unsere Vermieterin anrufen, die auf Nachbarschaft wohnte, und fragen, ob sie denn einen Schlüssel für mich hat. Dummerweise hatte ihr Mann den Schlüssel dabei, sie hatte auch keinen. Ich frage, naja, ob sie denn eine Leiter vielleicht hätte in der Garage, dass ich über die Leiter hochkomme. Und insgeheim habe ich gehofft, dass kein Mensch das mitbekommt, dass es jetzt keine Attraktion in Altingen wird, wenn ich da aufs Dach hochkriechen muss. Aber natürlich mussten das alle mitbekommen. Die Vermieterin hatte Besuch dabei, eine ganze Kinderschar war dabei und so stapften die alle mit der Leiter zu mir rüber und haben zugeguckt, wie ich mühsam aufs Dach steigen musste, um dann ins Haus wieder reinzukommen. Es war trotzdem eine Gebetserhörung und mein Hilfeschrei wurde erhört. Dafür bin ich sehr froh, wenn auch ein bisschen anders wie geplant, aber Gott hat gehört. Das Gebet ist nicht in die Leere gegangen. Auch der Hilfeschrei ist bei meiner Vermieterin angekommen. Manchmal sind wir in Situationen, da müssen wir rufen und klagen und hoffen, dass Gott uns hört. Aber es gibt auch die Momente, die so anders sind wie jetzt bei mir, wo Gott eben nicht erhört. Wir haben den Eindruck, wir schreien ins Leere hinein. Wie bei Habakuk. Auch er bringt seine Not und sein Leid vor Gott, doch Gott hört erstmal nicht. Es kann doch nicht sein, dass uns so viel Böses widerfährt, dass ich so lange Single bin, dass ich von einer Krankheit in die nächste springe und ich nie gesund werde. Es kann doch nicht sein, dass die Depression mich so lange im Dunkeln sein lässt. Wir müssen mit Habakuk gemeinsam sagen, und du rettest nicht. Habakuk, er klagt hier nicht mal unbedingt nur über sein persönliches Leid. Er schreit zu Gott, weil er merkt, das Böse hat Überhand genommen. Sein ganzes Land liegt am Boden und Gerechtigkeit gibt es nicht mehr. Zur Zeit des Habakuks, da hat das Volk Israel ist da dem völligen Götzendienst verfallen. Sie haben Gott vergessen, sie interessieren sich gar nicht mehr dafür und es ist sogar so weit gekommen, dass sie Kindesopfer bringen für tote Götzen. Dieses Böse, das stinkt bis zum Himmel hoch. Und die paar Gerechten wie Habakuk, sie können das nicht weiter mit angucken. Ja, sie wurden sogar teilweise an den Rand gedrängt, sie wurden verfolgt. Und niemand wollte auf sie hören. Ich glaube, es ist heute oft nicht anders, wenn wir auf unser Land gucken. Auch bei uns gibt es viel Ungerechtigkeit, die bis zum Himmel stinkt. Ja, Gerechtigkeit wird sogar verdreht und falsch dargestellt. Wenn wir uns gucken, was heute über Sexualität gedacht und gesagt wird. Sie wird verdreht. Biblische Sexualethik wird sogar als böse dargestellt. Als nicht tragbar. Dabei weiß doch eigentlich gerade der Gott der Bibel, der Sexualität zum einen erfunden hat, zum anderen aber auch dafür gesorgt hat, dass sie einvernehmlich und gerecht stattfindet in einem gesunden Rahmen. Gott hat die Frauen aufgewertet in einer Zeit, wo Frauen eigentlich am Boden lagen. Doch heute interessiert das niemanden mehr. Aber auch bei uns im Land gibt es Kinderarbeit oder Kindesmissbrauch. Vielleicht sehen wir das nicht so offensichtlich, aber wir nutzen Menschen aus, Kinder aus, die in weit entfernten Ländern arbeiten, für einen Lohn, für den wir uns nicht aus dem Haus bewegen würden, und kaufen deren Produkte ein. Ich glaube, es ist durchaus berechtigt, mit Habakuk zu fragen, was soll das Ganze? Wo führt das denn noch hin? In christlichen Kreisen, da bekommt man manchmal zu hören, dass wir Menschen gar nicht dazu berechtigt sind, Gott zu hinterfragen. Wir sollen ihm bedingungslos vertrauen, egal was kommt. Und es gebietet sich nicht, nach dem Warum zu fragen. Das führt teilweise sogar so weit, dass Menschen in Trauerbegleitung ja auch nicht nach dem Warum fragen dürfen. Es wird ihnen verboten und als schlechtes Gottvertrauen dargestellt. Aber ich glaube, der Gott der Bibel erlehrt uns etwas anderes. Wir dürfen durchaus nach dem Warum fragen. Warum lässt Gott das zu? Es geht ja nicht darum, Gott zu hinterfragen, was tust du und du hast jetzt falsch gehandelt, sondern einfach die Situation zu verstehen und einordnen zu können, verarbeiten zu können. Ob wir auf diese Fragen dann eine Antwort bekommen, das steht auf einem anderen Blatt geschrieben. Das sehen wir auch beim Habakuk. Aber es verbietet sich nicht, nach dem Warum zu fragen. Selbst Jesus fragte nach dem Warum. Als er am Kreuz hing, vor kurzem haben wir daran gedacht, sagte Jesus, mit lauter Stimme schrie er auf, Eli, Eli, lema sabachthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Selbst Jesus fragt nach dem Warum. Ein Vorgänger von Habakuk, er hat eine Antwort geliefert, warum Jesus von Gott verlassen wurde. Jesaja schreibt, Kapitel 53, jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft und von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unser Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünde willen. Die Strafe lag auf ihn, zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Das ist die Antwort, warum Gott Jesus verlassen hat. Jesus, er erlitt dieses größte Leid, diese schlimmen Schmerzen, diese Ungerechtigkeit für uns, damit wir eines Tages in der Ewigkeit im Himmel eine Antwort auf unser Warum bekommen können. Auch Habakuk, er schlägt in die gleiche Kerbe ein wie Jesaja. Und auch er beschreibt das, was Jesus widerfahren ist. In Vers 4 hat er uns beschrieben, darum wird das Gesetz kraftlos und das Recht kommt niemals hervor, denn der Gottlose umzingelt den Gerechten. Darum kommt das Recht verkehrt herum hervor. Er beschreibt hier, da war jemand, da war ein Gerechter, der umzingelt wurde von den Ungerechten und das Recht falsch dargestellt wurde. Auch Jesus erging es so. Er wurde von falschen Zeugen, von Ungerechten umzingelt und am Ende eigentlich ein falsches Urteil gesprochen. In dem Fall war es aber wichtig, dass diese Ungerechtigkeit geschieht, damit Gerechtigkeit hervorkommen kann für uns. Denn eigentlich hätten wir das Gericht erleiden müssen. Wir haben es eigentlich verdient, die Not zu erleiden. Auch Habakuk, er schreibt von einem Gericht, das kommen soll. Und da schauen wir uns jetzt die Antwort Gottes an, denn Gott spricht von diesem Gericht. Gott antwortet auf die Klage von Habakuk in den Versen 5 bis 11. Und die lesen wir uns mal durch. Ja, die habe ich jetzt nicht reinkopiert. Ihr könnt gerne mitlesen in Habakuk Kapitel 1, die Verse 5 bis 11. Seht unter den Nationen, so spricht Gott, und schaut und erstaunt, staunt, denn ich wirke ein Werk in euren Tagen, ihr würdet es nicht glauben, wenn es erzählt würde. Denn siehe, ich erwecke die Chaldäer, Das grimmige und ungestüme Volk, das die Breiten der Erde durchzieht, um Wohnungen in Besitz zu nehmen, die ihm nicht gehören. Es ist schrecklich und furchtbar, sein Recht und seine Hoheit gehen von ihm aus. Und schneller als Leoparden sind seine Pferde und rascher als Abendwölfe und seine Reiter springen daher und seine Retter kommen von fern, fliegen herbei wie ein Adler, der zum Fraß eilt. Sie kommen allesamt zur Gewalttat. Das Streben ihrer Angesichter ist vorwärts gerichtet und Gefangene rafft es zusammen wie Sand. Und es verspottet, Könige und Fürsten sind ihm ein Gelächter. Es lacht jeder Festung und es schüttet Erde auf und nimmt sie ein. Dann fährt er daher wie der Wind und zieht weiter und macht sich schuldig. Diese ist seine Kraft, ist sein Gott. Gott antwortet dem Habakuk. Gott schweigt nicht. Aber der Schein trügt. Es war keine schnelle Gebetserhörung, die Habakuk hier erfahren hat. Am Anfang haben wir ja gelesen, Herr, warum? Und irgendwie, Herr, du tust ja nichts. Doch jetzt schenkt Gott eine Antwort, die aber so anders ist, als Habakuk erwartet hat oder wie wir es vielleicht auch erwarten würden. Gott sagt den armen Habakuk, das, was du da siehst, was du erlebst, das war nicht alles. Der Wahnsinn, der kommt erst noch. Es werden Dinge passieren, die so unglaublich sind, dass ihr die nicht begreifen könnt. Für Israel, da war es unvorstellbar, dass sie eines Tages aus diesem Land verschwinden werden oder ja, fliehen müssen, verschleppt werden, dass sie verheißen bekommen haben. Gott hat ihnen doch versprochen, dass sie dort wohnen dürfen. Das wird doch nicht passieren, dass Gott sie da wieder rausschickt. Doch genau das wird passieren, sagt Gott. Aber warum lässt Gott das zu? Ist Gott wirklich gut? Warum lässt er Not zu? Damals bei Israel und heute bei uns. Wir beten doch um Heilung. Wir beten doch, dass Gott eingreift und dass er etwas tut. Und jetzt wird es noch schlimmer. Es soll noch tiefer runtergehen. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nichts mit einem guten Gott zu tun haben. Gott hat uns nicht versprochen, dass wir als seine Kinder, dass es uns immer gut gehen wird. Und sobald sie den Mund aufmachen und schreien, kommt er wie eine Mama und ja, stopf den Mund. Wir leben noch nicht im Paradies. Gott hat uns nicht versprochen, dass Christsein bedeutet, immer auf Wolke 7 zu schweben. Vielleicht kommt dir gerade auch der Sinn, der Vers in den Sinn, der recht häufig da in solchen Situationen dann auch zitiert wird. Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Das ist ein Vers, der gerne verwendet wird, um Menschen in Notsituationen irgendwie Mut zu machen. Das sind so meistens so Vers des Tages Christen, die haben diesen Vers mal gelesen und der ist super schön und jetzt ist da ein Mensch in Not und dann sprechen wir ihm diesen Vers zu. Jetzt bekommt ihr eine 30 Sekunden Seelsorgeschulung. Ich möchte euch bitten, diesen Vers nie einem Menschen zuzusprechen, der gerade in einer tiefen Not steckt. Erst vor kurzem habe ich mich mit einem Vater unterhalten, der noch nicht vor langer Zeit seinen Sohn bei einem Motorradunfall verloren hat. Gemeindeglieder haben ihm genau diesen Vers zugesprochen und noch viel schlimmere Dinge. Das hilft solchen Menschen nicht weiter. In solchen Notsituationen kann man das nicht so einfach einordnen und das Beste darin sehen. Hört diesen Menschen zu, aber nicht solche Verse. Was ist denn das Beste, das Gott für uns hat? Was meint Paulus denn hier? Da müssen wir den Kontext beachten und Vers 29 auch weiterlesen. Denn die, die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Wie definiert Paulus das Beste? Das Beste ist, dem Bild seines Sohnes, also Gottes Sohnes, Jesus, gleich zu sein. Gott möchte uns verändern. Er möchte an uns arbeiten, sodass wir Jesus ähnlicher werden. Und dafür gebraucht er das, was uns so widerfährt, was uns auf uns zukommt. Die Not und auch das Schöne. Das, was wir in der Bibel lesen, das, was wir hören. Mit allem arbeitet er an uns, um uns ihm ähnlicher zu machen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge dazu dienen, Jesus ähnlicher zu werden. So könnten wir den Vers auslegen. Und so schreitet Gott ans Werk. Ich muss nächste Woche zum Zahnarzt. Ich mag das nicht. Ich glaube, fast niemand mag das. Das tut weh. Es ist unangenehm, wenn er dann vor allem da dieses Zahnfleisch oder wie heißt es, Zahnkalk da entfernt und kratzt und tut. Das tut weh. Doch es muss sein. Manchmal, wenn wir Zahnschmerzen haben, dann laufen wir auch freiwillig zum Zahnarzt und sagen, lieber Zahnarzt, helf uns. Ich will diese Schmerzen loswerden. Dann gehen wir freiwillig dahin und hoffen, dass er uns gesund machen kann. Das Problem ist, Jesus' Unähnlichkeit tut nicht so weh wie Zahnschmerzen. Wir merken meistens gar nicht, dass wir da was tun sollten und dass wir noch so weit weg sind von Jesus. Aber Gott, er sieht es und er legt Hand an, auch wenn wir keine Schmerzen haben. Der Hebräerbrief, er schreibt an der Stelle auch von Erziehung. Hebräer 12, Vers 11, mit strenger Hand erzogen zu werden, tut weh und scheint zunächst alles andere als ein Grund der Freude zu sein. Später jedoch trägt eine solche Erziehung bei denen, die sich erziehen lassen, reiche Früchte. Ihr Leben wird von Friede und von Gerechtigkeit erfüllt sein. Gott weiß, was er tut, wie der Zahnarzt oder wie ein Schönheitschirurg. Er legt Hand an, damit wir noch schöner werden und Jesus immer ähnlicher ausschauen. Aber wenn wir so im OP liegen bei Gott, wenn er Erziehungsmaßnahmen durchführt, dann haben wir aus unserer Perspektive eben nicht den Eindruck, dass Gott es wirklich gut meint. Die Not, sie scheint so schwer zu sein. Und Gott scheint wirklich nicht gut dazustehen. Das macht etwas mit uns. Wir gucken das gleich uns in der Folge noch an. Aber zwischendrin will ich kurz fragen, wen erzieht Gott denn und wann erzieht er uns? Erzieht er jeden von uns oder nur, wenn wir halt besonders schlimm sind? Erst wenn wir gesündigt haben vielleicht. Steht Gott wie ein Polizist da und guckt auf uns herab und wartet, bis wir einen Fehler gemacht haben, dass er endlich mal dann uns erziehen kann mit der Rute? Nein, Gott erzieht seine Kinder zu der Zeit, für die er es für richtig hält. Er ist immer noch unser liebender Vater, der sich um uns sorgt, der sich um uns kümmert, der uns einhüllt in seiner Gnade und uns einfach unfassbar lieb hat. Er ist eben nicht der Polizist, der dasteht. Erziehung hat nichts mit Gericht oder mit Strafe zu tun. Das hat Jesus am Kreuz auf sich genommen. Das hat er vollbracht. Das unterscheidet uns von den Israeliten, zu denen Habakuk hier geredet hat später. Das Gericht hat Jesus ein für alle Mal für seine Kinder auf sich genommen. Für die anderen kommt das Gericht dann am Ende der Zeit, aber nicht jetzt. Jetzt herrscht Gnadenzeit. Gott erzieht jeden von seinen Kindern, egal wie alt wir sind, egal wie lange wir schon mit ihm unterwegs sind, egal welchen Stand wir haben, ob wir in der Gemeinde Pastor sind oder Ältester oder Diakon oder Kinderstundenmitarbeiter oder nur die Toiletten putzen. Jeden erzieht Gott. Erziehung können wir uns nicht verdienen, aber auch nicht aus der Welt schaffen, dem irgendwie aus dem Weg gehen. Mich hat Jesus oder Gott einmal erzogen in einer Zeit, wo ich absolut nicht damit gerechnet hätte. Mir ging es gut. Geistlich ging es mir gut. Ich würde sagen, so gut wie da ging es mir wahrscheinlich selten vorher und nachher. Ich habe die Bibel gelesen. Jeden Tag habe sie studiert. War am BSK, habe ich da eingearbeitet und gebetet und war wirklich gut mit Jesus unterwegs, würde ich sagen. Aber genau dann kommt Gott und erzieht mich. Ich musste ein Jahr lang durch eine Zeit, durch eine sehr tiefe, dunkle, depressive Phase, die mich wirklich tief in den Abgrund gestürzt hat und ich vieles nicht mehr verstanden habe. Und ich gerungen habe mit Gott, Herr, warum tust du das zu und wie lange noch? Und ich keine Perspektive hatte, wann wird das jetzt denn enden? Und ich habe mich gefragt, womit habe ich das verdient? Ich war doch gut unterwegs. Was soll das Ganze? Aber in der Zeit hat Gott an mir gearbeitet und ja, mich nochmal gelehrt, was es bedeutet, an ihn festzuhalten, auch in den dunklen Zeiten. Was es bedeutet, wirklich alle Zeit zu beten. Zu einer Zeit, wo ich es dann irgendwann konnte. In der ersten Zeit ging es gar nicht. Und ich konnte nicht mehr als beten, Herr, ich kann nicht beten. Es geht gerade nicht. Und Gott arbeitet in diesen Zeiten und wie er durch ein Wunder hatte, nach ziemlich genau einem Jahr den Schalter wieder umgelegt und die depressive Phase war weg. Gott ist kein Tyrann. Gott ist immer noch der liebende Vater und deshalb erzieht er uns. Ja, Petrus, er schreibt sogar davon, dass wir es als Gnade betrachten dürfen, wenn Gott so etwas zulässt. Ein Geschenk? Ich glaube, das ist für uns so unbegreiflich. Das können wir nicht verstehen. Warum soll das gut sein? Aber ich denke, in der Ewigkeit werden wir mal feststellen, ja, es war gut. Auch dem Habakuk, es geht ihm genauso. Er hat zwar verstanden, es ist gut, dass Gott erzieht, dass er etwas tut, dass er Not zulässt. Und trotzdem bleiben Fragen offen, auch bei uns. Und wir hören mal, was Habakuk denn da jetzt sagt. In Habakuk 1, 12 bis 13, bist du nicht von alters her mein Gott, mein Heiliger? Wir werden nicht sterben. Herr, du hast sie zum Gericht eingesetzt und, o Fels, zum Züchtigen sie bestimmt. Du hast zu reine Augen, um Böses mit ansehen zu können. Und Verderben magst du nicht anzuschauen. Warum schaust du dann den Räuber zu, schweigst, wenn der Gottlose den verschlingt, der gerechter ist als er? Habakuk, er hat etwas ganz Wichtiges verstanden. Aber als er es verstanden hat, haben sich automatisch gleich noch viel mehr Fragen aufgetan. Er stellt hier praktisch eigentlich die Theodizee-Frage. Wie kann ein gerechtiger, ein allmächtiger Gott das Leid zulassen? Er sagt, ja, es macht Sinn, aber nee, eigentlich macht es doch keinen Sinn. Er hat verstanden, Gott ist heilig, er kann das Böse nicht ertragen. Er kann es nicht mal ansehen, schreibt er. Und deshalb muss Gott etwas tun, soweit so klar. Und Gott hat etwas getan, das können wir heute sagen. Er hat nämlich seinen Sohn gesandt, Jesus, und am Kreuz geopfert, damit er all das Böse bezahlt und jetzt ein Zugang da ist zu Gott, der Weg frei ist. Und nun erzieht Gott diejenigen, die Jesus als ihren Retter angenommen haben, damit sie das Böse immer mehr ablegen. Weil eben Gott das Böse nicht ertragen kann und auch möchte, dass seine Kinder das Böse, die Sünde loswerden. Aber genau da stellt sich Habakuk die nächste Frage. Das macht doch immer noch keinen Sinn. Ja, Gott kann das Böse nicht mit ansehen. Und warum gebraucht er dann aber eben das Böse, um an seinen Kindern zu arbeiten? Was ist mit denen, die das Böse tun und praktisch Werkzeug Gottes sind, um seine Kinder zu erziehen? Er schaut auf den Nächsten, der eben nicht mit Gott lebt. Oder wenn wir auf unsere heutigen Beziehungen gucken, dann können wir uns die Frage stellen, was ist denn mit meinem Arbeitskollegen? Was ist mit meinem Chef, der mich so unterdrückt, der mich mobbt? Warum lässt Gott das zu, dass er so etwas tut, wenn Gott eben Böses nicht angucken kann? Was ist mit meinem Klassenkameraden, der mich unterdrückt? Was ist mit meiner großen Liebe, die mich hat sitzen lassen? Die sind doch auch alle böse. Warum gebraucht Gott eben das? Gott könnte doch auch anders handeln. Kann Gott die Not, die Ungerechtigkeit nicht auch auf andere Art und Weise aus der Welt schaffen? Schauen wir mal, wie es am Habakuk ging. Wir kommen zum letzten Abschnitt und schauen uns Habakuks Einsicht an und lesen die ersten drei Verse aus dem zweiten Kapitel. Auf meine Warte will ich treten und auf den Turm will ich mich stellen und will spähen, um zu sehen, was er mit mir reden wird und was ich erwidern werde auf meine Klage. Da antwortete mir der Herr und sprach: Schreibe das Gesicht auf und grabe es in Tafeln ein, damit man es geläufig lesen könne. Denn das Gesicht geht noch auf die bestimmte Zeit und es strebt zum Ende hin und lügt nicht. Wenn es sich verzögert, so harre darauf, denn kommen wird es, es wird nicht ausbleiben. Ich finde die Reaktion vom Habakuk hier sehr bewundernswert. Sein Riesenvorbild. Er badet sich nicht in Selbstmitleid und denkt, ach, ich armer Schlucker. Ich bin die ärmste Sau auf Erden. Nein, er tut's nicht, er macht was anderes. Und ich gebe zu, auch mir fällt es brutal schwer, in so einer Situation in der Not das zu tun, was Habakuk hier tut. Manchmal scheint es eben leichter zu sein, sich im Selbstmitleid zu baden, in den Klagemodus zu schalten und dort zu bleiben. Aber jetzt mal unter uns. Hat es jemals uns etwas gebracht, in der Not sich im Selbstmitleid zu baden? Ist die Situation dadurch besser geworden? Ich glaube nicht. Deshalb lasst uns das tun, was Habakuk hier tut. Er klettert auf einen Turm. Er klettert nach oben. Denn von dort sieht man besser, hat man den besseren Überblick. Dort empfängt er das Reden Gottes. Ich habe euch einen Turm mal mitgebracht. Der ist ganz schön hoch. Kann man sich draufstellen und man sieht viel besser. Hier empfängt man das Reden Gottes und kann die Perspektive Gottes einnehmen. Was hat Gott sich dabei gedacht? Der Turm funktioniert besser, wenn man ihn aufschlägt. Aber es ist wichtig, diesen Turm dabei zu haben. Und dann können wir auch das tun, was Habakuk hier tut. Ich finde es faszinierend. Er hat die Bereitschaft, sich korrigieren zu lassen. Die Elberfelder Übersetzung, die übersetzt hier ein bisschen besser wie Luther. Es sagt hier: Auf meine Warte will ich treten, mich stellen, will spähen und sehen, was er mit mir reden wird und was ich erwidern soll auf meine Klage. Er hat die Bereitschaft zu sagen: Herr, vielleicht war mein Gebet, waren meine Gedanken, vielleicht waren die doch nicht so richtig. Ich will deine Perspektive einnehmen und mich korrigieren lassen. Und dann redet Gott und gibt ihnen eine Anweisung. Und der Herr erwiderte und sprach: Schreib die Vision auf, und zwar deutlich auf die Tafeln, damit man es geläufig lesen kann. Gott gibt eine Anweisung und eine Antwort. Die genaue Antwort, die schauen wir uns in 2 Wochen dann mit dem Dan gemeinsam an und gucken, was Gott denn da gesagt hat genau. Aber schreibe es auf, damit man es geläufig lesen kann. Habakuk soll die Worte Gottes so aufschreiben, dass er sie schnell zur Hand hat und dass man das schnell und gut lesen kann in der Not. Denn Gott sagt hier auch, deine Antworten, deine Not, es könnte sein, dass es eine ganze Weile dauert. Und deshalb brauchst du in der Not ganz schnell manchmal eine Antwort, brauchst du ein Wort Gottes, das dich ermutigt, wenn es auch nicht die Fragen beantwortet, aber das dich ermutigt und dich wieder auf Gott ausrichtet und seine Perspektive einnimmt. Ja, jetzt können wir sagen, zum Glück haben wir heute Handys und KI, da hat man ganz schnell einen Bibelvers, ein Wort Gottes zur Hand und kann es geläufig lesen. Deshalb müssen wir das ja nicht mehr tun, was Habakuk hier tut. Aber doch, ich glaube, auch wir brauchen das heute. In der Not brauchen wir schnell ein Wort Gottes zur Hand, das uns ermutigt. Und da hilft es auch nicht, KI einzusetzen oder das Handy zur Hand zu nehmen. Und das Wort Gottes, das wir da brauchen, das brauchen wir auf unseren Herzenstafeln. Denn wenn es im Herzen ist, macht es etwas mit uns, spricht es zu uns und ermutigt uns. Es ist gut, wenn wir die Worte Gottes auswendig lernen und sie auf unsere Herzenstafeln schreiben, dass wir sie wirklich geläufig lesen können, hören können. Und ich gebe zu, ich habe das leider auch ein bisschen verlernt. Uns fällt es schwer, auswendig zu lernen. So am BSK, da mussten wir, der Manuel, der hat die Prüfung bestimmt auch gemacht, da mussten wir sehr viele Bibelverse auswendig lernen und dann aufschreiben. Und das tat eigentlich echt gut, die auswendig zu lernen, aber dummerweise vergisst man das Ganze wieder. Ja, vielleicht ist es gut, wenn wir diese alte Kunst des Auswendiglernens doch wieder hervorholen, damit wir eben in Zeiten der Not das Wort Gottes bei uns haben. In der Zeit, wo es Ungerechtigkeit gibt, dass wir auf die Gerechtigkeit hören können und hören dürfen, hey, das war noch nicht alles, Gott ist trotzdem da. Selbst im dunklen Tal ist Gott da und er führt uns, auch wenn wir es nicht verstehen. Wie wäre es eigentlich, wenn wir als Gemeinde das gemeinsam tun? Im Gottesdienst, wie früher in der Kinderstunde, gemeinsam Bibelverse auswendig lernen. Oder auch im Hauskreis. Ich glaube, dass das nicht nur unsere Krisen verändert, unsere dunkle Zeiten, sondern auch unsere Sonnenzeiten und auch unsere Beziehungen in alle Richtungen. Das macht etwas mit uns. Ich will ein kurzes Fazit ziehen. Was habe ich von Habakuk gelernt? Krisen und Nöten, sie sind nicht schön, sie tun weh. Und wir dürfen unsere Fragen stellen. Wir haben Fragen, wir dürfen sie stellen. Wir dürfen klagen und zu Gott schreien, Herr, warum und wie lange noch? Doch ich habe auch etwas anderes gelernt. Die Zeiten der Not und diese Zeiten der Erziehung, der Schmerzen, des Leidens, ich wünsche sie mir nicht zurück. Aber das, was er in diesen Zeiten tut und an mir getan hat, das will ich aber auch nicht hergeben. Das ist wie wenn man ein Update bekommt. Wenn man den alten Mazda abgeben kann und eine schöne neue E-Klasse bei Mercedes abholen darf. Die will man dann auch nicht mehr hergeben. Denn jetzt habe ich gedacht, Herr, vielleicht ist es mal gut, dass du wieder an mir arbeitest. Doch er weiß, was er tut und wann er es tut. Und egal, was er tut und wann es kommt. Ich will auf den Turm steigen. Ich will mich hochstellen und sehen, was Gott tut und was er für mich getan hat und was er in Zukunft tun wird. Lasst uns zum Abschluss gemeinsam beten. Ja, großer Gott, liebender Vater, wir haben Fragen. Wir haben viele Fragen. Und oft fragen wir uns, was du tust und ob du wirklich noch alles in der Hand hältst. Wenn wir unser Land hineinschauen, wenn wir unser Leben hineinschauen, dann sehen wir ganz viel Schmerz und Leid. Und wir verstehen es nicht. Aber Herr, wir wollen dir ganz bewusst in diesen Momenten auch Danke sagen für das, was du schon getan hast und dass du die größte Antwort geliefert hast, nämlich am Kreuz. Du hast die Ungerechtigkeit bezahlt, unsere Ungerechtigkeit, unsere Schuld. Ja, Herr, und damit hast du die Grundlage gelegt, dass wir eines Tages wirklich Antworten bekommen dürfen. Und wenn wir sie erst bekommen, wenn wir bei dir sind. Aber Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns Kraft schenkst, an dir festzuhalten. Dass wir erleben dürfen, wie du uns in den Zeiten der Not hältst und durchträgst. Auch wenn wir eben nicht alles verstehen. Herr, schenk uns die Kraft, auf den Turm zu steigen und deine Perspektive einzunehmen. Ja, Herr, und ich möchte dich hier ganz besonders für unsere Gemeindeglieder bitten, die im Moment in tiefen Tälern sind, die mit Depressionen zu kämpfen haben, mit Krankheiten, mit schweren Familiensituationen. Herr, stehe du ihnen bei, schenk ihnen deinen Trost, richte du sie wieder auf und trage du sie durch. Und ich möchte dich bitten für uns, die wir ja diese Person begleiten dürfen, schenk uns die richtigen Worte, schenk uns die richtigen Bibelverse, schenk uns Weisheiten, die wir weitergeben dürfen. Ja, und Herr, wenn es dran ist, einfach nur ein offenes Ohr zu haben, schenk uns dieses, schenk uns die Geduld zuzuhören. Ja, Herr, danke, dass du mit uns gehen wirst, auch in die kommende Woche. Du weißt, was ansteht, was auf uns zukommt. Danke, dass du uns begleiten wirst und dass du uns nicht loslassen wirst. Amen.